Beim Schöpfungsbericht gilt das vor der Finsternis, das Licht, das Gott über die Wasser, der Feste, Wasser und den Wassern, auf der Erde Gras, Kräuter, Bäume und dann die Himmelslichter, entspricht dem Geld, und dann kommen Fische, Vögel, Erdtiere und der Mensch. Adam setzt zusammen aus A und Dam. Dam heißt Blut und A ist der erste Buchstabe auf dem Hebräischen. Das heißt der erste im Blut, die lebendige Seele. Dein Blut, das ist seine Seele. Also, nachdem wir diese Ordnung vor uns haben und abtasten, vorerst wagten zu prüfen, ob die drei Grundfarben tatsächlich auch mit diesen drei Grundzeugen und Gottes übereinstimmen könnten, fanden wir ja dann die wunderbaren Übereinstimmungen. Das nämlich, wenn wir Gelb und Blau mischen, entstehen ja je nach Mischungsverhältnis die verschiedenen Grünen. Wenn das Geist und das Wasser bedeutet, dann wäre das, müsste das in der Schrift in dieser klaren Form auch gezeigt werden. Tatsächlich, so jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, wiedergeboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt, grün ist die Farbe der Prosperität, der Auferstehung, der Neuschöpfung. Grün. Vom zartesten Grün, gelb-grün des Keimlings, bis zu den tiefen Grün und dann die Bäume, die an den Wassern gepflanzt sind, bis hinein ins Haus Gottes. Wir sahen auch dies gleichzeitig die Ordnungen des Heiligtums, außerhalb des Lagers, wo die Sünde wohnt, des Seele sündigt im Sterben, dann das Lager, der Eingang, wo sich die Herrlichkeit Gottes hinzusetzen pflegte, und dann steht geschrieben, die gepflanzt sind an den Wassern im Hause Gottes, werden blühen und grün in den Vorböden des Herrn. Und so geht es hinein bis ins Allerheiligste, wo es am dunkelsten ist, und da ist die Gegenwart Gottes, die Bundeslade. Und da haben wir immer die Komplementärfarben, ein gezeichnet, so wie mitten im Vorhof der Altar. Ich habe euch das Blut auf den Altar gegeben, im Vorhof. Und hier das Bild des Sühnedeckels mit der Bundeslade, im Allerheiligsten, wo es am dunkelsten ist, nach menschlichem Begriff des menschlichen Auges. Nun, was wir beachten wollen, das erste übereinstimmende Zeugnis zwischen Geist und Wasser erweist sich aus der Schrift in klarem Wortzeugnis. Neue Schöpfung bedarf des Gezeugtwerdens aus Wasser und Blut, entsteht neues Leben. Spross, junges Grün. So dies geschieht am grünen Holz. Das ist er. Und dann sagen wir es, Geld, Geist, Rot, Blut. Dann fanden wir im Hebräerbrief, dass Jesus, der das durch ihn, das Blut der Versöhnung, dass er durch den Heiligen Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes, vergossen hat, Blut und Geist. Das geht im Vorbild im Alten Testament so weit, das verstehen wir, der hohe Priester musste dem, der gereinigt werden musste, vom Aussatz zum Beispiel, aufs Ohrläppchen, auf den Daumen und auf die große Zehe, zuerst vom Blut des Opfers taufen. Und dann heißt es und sofort, und von dem heiligen Salböl soll er nehmen in eine Hand und mit seinem Finger eintauchen und dann von dem Salböl auf das Blut hier und auf das Blut da und auf das Blut da legen. Das heißt also Geist und Blut. Das Blut bereinigt die, oder vollzieht die Reinigung und der Geist die Heiligung. Das ist der Unterschied. Durch das Blut werden wir gereinigt von allen Sünden, treten in die Versöhnung hinein. Und wenn das geschehen ist, im nächsten Augenblick ist der Heilige Geist da, der nun das Werk der Heiligung, der Heiligkeit bewirkt. Ich sage immer, wie sein ist das im Buche Ruth, wie Schwindelhut der Hut ihr den Rat gegeben hat, bevor sie sich der Boas nährte, bade mich und salbe mich. Und dann zieh deine Kleider an, deine Feiertag, dein Festtag. Das heißt also, bade dich zuerst reinigen und dann salbe dich, das heißt heiligen, und dann ist die Herrlichkeit, das Gewand der Gerechtigkeit da. Also, Fleiß, Geld und Rot dagegen Blut. Und das heißt, bedeutet vorerst, das Orange, wie wir sagen, die Mischung zwischen dem Licht und dem Blut ergibt das Feuer des Gerichts. Das ist gleichzeitig, darf ich auch sagen. Auf der anderen Seite ist Rot tatsächlich auch die Liebe in der Schrift. Wenn deine Sünde rot wäre wie Blut, weißer als Schnee, wird sie werden. Und die Feuerglut der Liebe Gottes wird ja in Hohelied 8 aufs Deutlichste gezeigt. Die Feuerglut der Liebe. Nun kommt das Dritte. Rot und Blau würde bedeuten Seele, Blut und Wasser. Und da wissen wir, als der römische Kriegsknecht die Seite Jesu öffnete, nicht vom Speer, floss Wasser und Blut heraus. Aber erst dann, da haben wir wieder die drei Zeugen, als er den Geist aufgegeben hatte. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, und er leitet sein Haupt und gibt den Geist auf. Jetzt kommt der Kriegsknecht, stößt den Speer in seine Seite und jetzt treten, nachdem der Geist übergeben ist, Wasser und Blut heraus. Also am Kreuz fehlen die drei Zeugen nicht. Die sind alle jetzt flüssig geworden. Er wurde durch die Dahingabe am Kreuz, wurde er zu einem lebendig machenden Geist. Das heißt, zu einem Geistwesen, das aus dem Tode Leben zu zeugen vermochte. Das aus der Finsternis Licht bilden konnte. Und aus dem Blut den Fluch in Segen verwandeln kann. Das ist geschehen am Kreuz durch diese drei Zeugen in ihm konzentriert. Man darf sich darauf hinweisen, auch bei Menschen stellt das Gelb den Geist dar, das Rot die Seele und das Blau den Leib. Wasser. Unser Leib besteht ja meistens aus Wasser. Nicht nur das, sondern im Heiligtum, er sprach von dem Tempel seines Leibes. Aus diesem Leibe werden Ströme lebendige Wasser fließen. Es ist überwältigend, liebe Geschwister, wenn Gott uns einmal an die Dinge heranführen konnte und wir dann immer weiter forschen, immer weiter prüfen dürfen, wie eine überwältigende Art und Weise und Fülle von Zeugnissen und Zeugen Gottes uns begegnen. Wenn die Dinge einmal sich auch nur im geringsten als göttlicher Natur erwiesen haben oder bezeugt werden konnten. Aber nicht genug möchten wir heute Abend die diese drei Zeugen noch etwas näher ansehen. Weil hier drin, wie im Regenbogen, die ganze Schöpfung dargestellt ist, auch die ganze Schöpfung in allen Nuancen der Zustände, der Empfindungen, alles, was irgendwie existiert, sich bewegt, regt, lebt, empfindet, das irgendwie da festgehalten. Alles. Ich kann jetzt nicht auf die Dinge der Wirkungen auf unsere Seele, auf den Geist, auf die Seele und auf den Leib kommen. Das Ganze im Ganzen liegt schon die zukünftige, an Buntfarbigkeit nicht mehr zu übertreffende neue Schöpfung drin angezeigt. Im Regenbogen, im Spektrum, in dieser göttlichen Farbordnung. Und weil da schon die ganze Schöpfung drin ist, und es drei sind, die alles Göttliche bezeugen, bis ins Kleinste. Von der Herrlichkeit Gottes selbst, bis ins Kleinste geschehen auf der Erde, wie wir sagen. Zum Teil lassen wir uns erinnern an die ersten Worte in der Schrift. Nachdem es festgestellt wurde, und die Erde war wüst und leer, der zweite, und der Geist Gottes schwingte, brütete über dem Wasser. Also haben wir schon Geist und die großen Wasser in der Schöpfung. In der Hauptsache die Himmel darstellen. Und zu unters nach der Ordnung der Schöpfung Gottes befindet sich unsere Erde, und auch um diese Erde hat er den Adam, den ersten im Blut, zur Wohnstatt übergeben. Und diese Wohnstatt des ersten im Blut, der ist ja gleichzeitig der letzte in der ganzen Schöpfungsreihe. Der Mensch ist der letzte. Allah, das letzte aller Geschöpfe Gottes. Warum? Er musste hier der letzte sein, weil Gott ihn zum ersten bestimmt hat. Er soll herrschen über alles Übrige, über die Werke der Heilige Gottes. Da haben wir die drei. Der Geist Gottes schwebt über den Wasser. Und dann nachher, nachdem Gott Ordnung gemacht hat in dem Wasser, durch die Feste, sind diese Wassermassen geordnet, sind die Himmel, die Wasser. Und unsere Erde ist ja heute mehr und mehr ein blutgetränkter Acker. Der Acker ist nicht nur unsere Erde, sondern der Kosmos. Und nun kommt Gott in Christus, der Geist ist, durch die gewaltigen Wasser, Heerscharen der Himmel und Sprachen der Himmel, der Engel, hinab auf die Erde und nimmt Fleisch und Blut an. Jeder Geist, der den Sohn Gottes, den Messias, in Fleische, in Fleisch und Blut gekommen bezeugt, auch der ist aus Gott. Also, diese drei Säulen stehen da, Gott über allem, Himmel und Erde. Und alle, die darin wohnen, sind wir mit den drei Säulen erlass. Wir denken noch, bevor wir weiterfahren, an das, wo kommt das Wort Blut zuerst vor in der Bibel? Kann nicht anders sein, weil der Fall schon hinter ihm lag. Das Blut des Christus redet besser denn das Blut Abels. Das Blut Abels schrie zu Gott durch die Wasser. Und wenn der Herr Jesus, also in der Kosmos, kam, war er der, der den Geist, die Geistesfülle verließ und durch die Wassertiefen, wie wir lesen mal, lesen wir in den Psalmen, und ich sank hinab in tiefe Wasser, bis das Meer nachschlang um mein Haupt und so weiter, bis auf den Meeresgrund. Wir Erdbewohner sind, bildlich gesprochen, der Meeresgrund. Und was für uns Menschen gilt, stellt Paulus fest in der Apostelgeschichte, dass Gott die ganze Menschheit aus einem Blut geschaffen hat. Und wunderbar, gleich wie in Adam sie alle scherben, gleich wie sie aus dem ersten Adam alle aus einem Blut das Leben, ihr Leben bekam, das verwendet. Gleich also werden sie auch eines Tages aus dem einen Blute des letzten Adam ihr neues Leben empfangen. Aus einem Blut hat Gott die erste Menschheit werden lassen und wiederum aus einem Blut lässt Gott die neue Menschheit werden. Er kam durch die Himmel herab, als durch die großen Wassertiefen, auf die Erde als Mensch in der Gestalt von Fleisch und Blut. Wir denken an jenes sonderbare Reinigungsgeschehen, wo der hohe Priester zwei Tauben nehmen musste, die schwebenden Geister, den Heiligen Geist. Die eine Taube musste er schlachten, das ist Christus, und die andere Taube, die lebendige Taube, musste er in das Blut der geschlachteten Taube tauchen, über lebendigem Wasser. Die Taube schwebt den Geist an, das Blut der Taube ist klar, und das lebendige Wasser fehlt auch nicht. Gleichzeitig mit der Taube aber wird Hyssop und Karmesin hineingetaucht in das Blut. Hyssop ist das elendeste Pflänzchen, das vegetiert auf der Erde. Am Schutthaufen, also wir sagen ja, vielleicht ein Bauernblümchen, das ist Hyssop, das elendeste Geschöpfchen, was es gibt. Das vegetiert. Und wenn deine Sünde rot, blutrot werden kann, sind an das elendeste und ekelhafteste Leben der Sünde, ein Sünder. Jetzt besteht die Möglichkeit, dass der Geist, Wasser und Blut eins werden können, aber nicht im Blut der geschlachteten Taube. Wir denken an die Taufe Jesu. Er hatte die gleiche Gestalt, das Fleisch der Sünde angenommen, war Fleisch und Blut geworden, und jetzt lässt er sich ins Wasser des Jordan taufen. Da hat er aber erst Blut und Wasser. Und was geschieht davon? Und jetzt kommt der Heilige Geist, die Gestalt einer Taufe. Der Geist, das Wasser und das Blut. Wir betreten das Heiligtum, da haben wir das Blut auf dem Altar, dann hier das Wasser im Waschbecken und hier den goldenen, das Licht des goldenen Leuchters, den Heiligen Geist darstellen. In seiner gebrochenen Form, zerlegten Form, sieben. Und hier den Geist, den einen Geist, ungeteilt, ungebrochen, nicht durchs Prisma gegangen. Das ist im Hause Gottes der Fall. Oder worin besteht das Geheimnis der Gottseligkeit? Gott ist Geist. Gott geoffenbart im Fleisch. Und die Segen von den Engeln, das sind die Himmlischen, das ist die Wahrheit. So haben wir etliche Beispiele, die uns dieses Eigenzeugnis gleichsam noch einmal in einer Unfarbigkeit nebeneinander ausbreiten, sodass wir zurückkehren dürfen zu diesem wunderbaren Wort. Drei sind es, die da Zeugnis geben und bereit sind, für ihr Zeugnis sich selbst hinzugeben. Der Geist, das Wasser und das Blut. Dass dieses Zeugnis wirklich so einstimmig ist, wie wenn wir die ganze Farbenskala lichtmäßig auseinandergebreitet, wieder zurückstrahlen lassen auf einen Punkt, ist es wieder das weiße Licht der Sonne. Das strahlende Licht des Geistes Gottes. Soweit. Dann dürfen wir übergehen. Da möchten wir ausgehen von den Zusammenhängen, die wir bei der Betrachtung der Farbensymbolik begonnen haben, nämlich die drei Grundlagen, die Gott gelegt hat für seine ganze Schöpfung, die, wie wir sahen, was die Farben betrifft, dargestellt sind. In Gelb Geist darstellen, Licht, das Licht des Geistes, das Gold des Geistes, dann Blau, das Wasser und Blut als Rot. Dürfen wir sehen und ich hoffe, ein Stück weit verstehen lernen. Und da möchten wir jetzt diese drei vom Geiste Gottes in Worte Gottes niedergelegten Einheiten, die Gott als Zeugen für sein göttliches Leben, seine Gegenwart und seine Schöpfung und seinen Heilsplan und seine Vollendungsgedanken. Dieser einfachen Dreierformel festgelegt hat. Vorerst jenes Wort, das ja im 1. Johannesbrief Kapitel 5 uns begegnet, dass die drei es sind, die da zeugen, der Geist, das Wasser und das Blut, und das Zeugnis der drei ist einstimmig. Da dürfen wir vielleicht in der Reihenfolge beginnen und uns an Jesaja 11 und 61 erinnern lassen und das aufschlagen. Jesaja 11 vorerst. Ersten Verse. Und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Wer wird wissen? Das ist Jesus Christus, der Sohn David, der König Israel. Und auf ihm wird ruhen der Geist Jehova. Das ist die Zentral-Tragkraft
der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht Jehova. Und da sahen wir, wie nun Gott im Regenbogen und im Spektrum die Lichthülle des Sonnenlichtes brechen lässt in dem Prisma Gottes. Das Glas, das Kristallprisma, steht eben in den drei Einheiten, diese drei Dinge da, der Geist, das Wasser und das Blut. Und in diesen drei Zeugen und nach dem Zeugnis dieser drei, das ist das Prisma des Geistes, das Prisma Gottes, ließ sich nun der Sohn Gottes brechen. Und er strahlt dann, wie wir sagen, zuerst in der siebenfachen, vollkommenen Bildfarbigkeit des Regenbogens oder der Spektralfarbe. Und das ist hier nun, die Siebenfältigkeit ist hier festgehalten, dargestellt. Wir beachten das eine, Vers 3, oder Vers 4 dann noch, und sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht Jehovas. Das ist der siebte, oder das siebte und letzte Stück, wenn wir so sagen dürfen, von der Bundfertigkeit des Geistes Gottes. Sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht Jehovas, das siebte und letzte Stück. Es ist das Gegenstück von dem Geist der Erkenntnis, der ja in die Tiefen der Gottheit führt, ist das Gegengewicht der Geist der Furcht des Herrn. Und Salomo sagt an einer Stelle, die Furcht des Herrn, die Demut ist so und so geartet. Also Furcht des Herrn ist gleichbedeutend mit der Herzensdemut Gottes, Jesu Christi. Und er, ein gewaltiges Wort, weil auf ihn und durch ihn auf uns und in uns der Geist des Herrn ruhen kann, wohnt. Und er wird nicht richten nach dem Sehen seiner Augen und nicht recht sprechen nach dem Hören seiner Ohren. Und er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und den Demütigen des Landes recht sprechen in Geradheit. Das heißt, Gott sieht ja auf das Herz, nicht auf das Sichtbare und auch nicht das, was unsere Ohren hören. Die Dinge, die erschaffene, geschöpfliche Richter als Grundlage ihres Amtes unbedingt benötigen, was ihre Augen sehen, es sei an Tatbestand oder an Akten, Einsichtnahme, oder was ihre Ohren hören an Zeugenaussagen, auch das sind die menschlichen und die Geister angewiesen, wenn sie richten sollen. Gott verzichtet darauf. Der Geist Gottes sieht auf den Geist, denn das Herz ist durch die ganze Schrift die Wohnstatt des Geistes. Das Herz. Gott sieht auf das Herz. Wir wissen ja auch aus Römer 8, dass der Geist Gottes vorerst nur unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist dem Geist, das Herz Gottes dem Herzen der Menschen. Und Jesaja 61, da haben wir nun die siebenfache Auswirkung der Fülle des Geistes, des ausgegossenen Geistes. Der Geist des Herrn Jehovas ist auf mir, weil mich Jehova gesalbt hat, erstens, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, das ist wieder die tragende Mitte und Zentrale in der Auswirkung, frohe Botschaft. Das ist das Wesen des Geistes Gottes. Frohe Botschaft der Freude, des Frohlocken, des Jubels sogar. Und dann, er hat mich gesandt, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind. Ich spreche den Geist der Weisheit, da braucht es viel Weisheit. Freiheit auszurufen der Gefangenen und so weiter. Wieder die sieben Stücke in der Auswirkung. Das sechste Stück, das Ja, den Tag der Rache unseres Gottes auszurufen. Das sechste Stück entspricht im Gegengewicht dann dem siebten wieder, zu trösten alle Trauernden. Das heißt, der Tag der Rache ist der Höhepunkt der Gerichte Gottes. Und dann lesen wir im Buch der Offenbarung schon, dann, wenn das so und so erfolgt ist, die Zornschalen aufgegossen sind, dann ist der Zorn Gottes vollends durchgeführt oder gar vollendet. Der Grimm Gottes, der Zorn Gottes ist vollendet. Und dann ist die Zeit gekommen, wo das letzte und siebte Wirkungsgebiet des Heiligen Geistes sich frei entfalten kann, zu Trauernden, zu trösten alle Trauernden. An erster Stelle kommt dann die Tochter Zion daran, die getröstet werden muss und getröstet werden wird, um den Trauernden Zions aufzusetzen und ihnen zu geben Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer. Denn wir wissen ja von Herrn Jesus, dass er mit Freudenöl gesalbt ist, weit über seine Genossen hinaus. Und seine Freude ist eine unaussprechliche Freude. Eine verherrlichte Freude, eine vollkommene Freude. Deshalb lesen wir dann auch weiter, Freudenöl statt Trauer, ein rundes Gewand statt eines verzagten Geistes. Und hier ist nun die Stelle, wo wir sehen, dass der Geist des Menschen verglichen wird mit einem glimmenden Docht. Es heißt im Hebräischen, ein ruhiges Gewand statt eines verzagten Geistes, heißt es, Anmerkung, eigentlich eines verglimmenden Geistes. Durch den Fall des ersten Menschen wurde der Kontakt zwischen dem Geiste Gottes und dem Geiste des Menschen unterbrochen, abgebrochen. Jetzt blieb es der Seele anheimgestellt, die Führung zu übernehmen. Der Geist des gefallenen Menschen ist, gemessen an dem, was er erschöpfungsmäßig einmal war und wieder sein wird, ist der Geist des Menschen nur noch ein liebender Dorf. Und das Wunderbare ist, dass geschrieben steht, diesen liebenden Dorf lässt Gott einfach in seiner Treue gegenüber jedem Geschöpf, der mit Geist begabt ist, nicht auslöschen. Und das ist, liebe Geschwister, ob wir es nun wahrhaben können oder nicht, ob es uns passt oder nicht, der sogenannte gute Kern im Menschen, den Gott nun als Ansatzpunkt für die Rettung nun einfach als blühenden Geist blühen lässt. Als Christ, wie so sagen, gleichzeitig auch das, der einzige Hoffnungsfunke, dieser glimmende Dorf, dieser verglimmende Geist, der bestimmte Hoffnung hat, das ist keine lebendige Hoffnung, aber wenn wir wissen, dass die ganze Schöpfung sich sehnt nach der Offenbarung derjenigen Menschen Gottes, Kinder Gottes oder Söhne Gottes, die durch die Gnade Jesu Christi als Erstlinge des Geistes gerettet und verherrlicht werden, dass ihre Vergänglichkeit, dass das Unterworfensein in die Vergänglichkeit von Gott vollzogen wurde, diese Bestimmung der Vergänglichkeit in seiner Schöpfung auf Hoffnung hin. Auf Hoffnung hin. Und diese Hoffnung lässt gewiss nicht verschandelt werden. Das ist ja eine Hoffnung der Liebe. Und alles, was die Liebe hofft, so steht geschrieben, lässt nicht zuschanden werden. Was die göttliche Liebe hofft. Und dann wissen wir auch gleich, wie viel hofft die göttliche Liebe. Steht aufgeschrieben. Die Liebe glaubt alles und hofft alles. Und diese Hoffnung kann nicht zuschande werden. Ein ruhiges Gewand hat eines verzagten Geistes, nicht schlecht übersetzt, verständlich übersetzt, eines verglimmenden Geistes. Und damit sie genannt werden, Terebinten der Gerechtigkeit. Da wissen wir jetzt, was die Terebinte bedeutet in der Schrift. In der Schrift nach dem Heiligen Geist. Die Terebinte der Gerechtigkeit, denn bei Abraham lesen wir immer wieder, er saß unter der Terebinte Mamre. Und Abraham war nun das Vorbild für die Gerechtigkeit, die Gott vermittelt, allein durch den Glauben ohne Werke, eine Pflanzung Jehovas zu seiner Verherrlichung. Das ist eine Pflanzung Jehovas, das ist dann der neue Garten Eden, der neue große Gottesgarten der neuen Schöpfung. Dann dürfen wir, was den Geist betrifft, Prediger 12, Vers 7 aufschlagen, ein Wort, das vorerst allgemeine Gültigkeit hat. Prediger 12, Vers 7. Vom Sterben, vom Tod des Menschen und der Hinfälligkeit. Und in Vers 7 lesen wir das markante Wort: und der Staub zur Erde zurückkehrt, so wie er gewesen, und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Wenn wir wieder die Verbindung, weil Gott selber diese Geist den Menschen gegeben hat, bleibt er sich treu, auch wenn sie alle, die ganze Menschheit, nicht nur untreu wurden, sondern in Sünde fielen und in Gottes Feindschaft enden. Bleibt Gott treu. Er lässt diesen Funken des Geistes nicht auslöschen und jeder Geist, jedes Menschen, ob gläubig oder ungläubig vorerst, der Mensch, der zum Staub zurückkehrt, dessen Geist kehrt zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. So treu ist Gott. Einfach weil er es so geordnet hat. Dann denken wir an Johannes 4, 23. Wir schlagen das Wort auch auf. Johannes 4, 23. Bei genau sehen, was wir jetzt miteinander betrachten müssen, denken wir an das Wort, das Jesus vor dem Abendmahl den Jüngern sagen durfte: Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Denn Wasser, Geist, Wasser, Blut. Der Geist ist es, der alles lebendig macht. Und das vom Wasser des Lebens wissen wir auch etwas, nämlich vom Wasserbad des Wortes. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Indem wir uns mit den Worten befassen, das Wort auf uns wirken lassen, uns unter das Wort Gottes stellen, gleichsam wie wir uns dem Leibe nach unter eine Dusche stellen, um uns zu reinigen, den Staub und den Schmutz abzuspülen, setzen wir uns unter das Wort Gottes stellen. Dann sind wir im Wasserbad des Wortes gereinigt. Und hier lesen wir an dieser Stelle Johannes 4, 23. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater im Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Das kleine Wörtchen, auch der Vater sucht solche als seine Anbeter, das Wörtchen auch, darf uns was sagen. Ganz fein, still. Der Herr Jesus auch. Der Vater auch. Sucht solche, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wenn er sagt, in dem Augenblick, wo er zu der Samariterin spricht, und ist jetzt. Da hat der Herr Jesus durch die wenigen Worte diese große Sünderin innerlich so angesprochen, so gereinigt mit diesem Wasser des Lebens, dass sie schon, ohne es zu wissen, einen Anfang dieser Anbetung im Geist und in der Wahrheit machen durfte. Sie durfte ja dann sofort zur Zeugin werden in der Stadt Samaria, sodass Jesus 3 Tage dann in Samaria verweilen konnte und das Wort des Evangeliums verkünden und sie nahmen es an. Sie nahmen es an. Da war sie dann direkt die Wegbereiterin für eine ganze Stadt Samaria. Ja, man ist versucht, hier noch etwas stehen zu bleiben. Es ist aber am Platz, dass wir noch lesen, Vers 24, Gott ist ein Geist. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen im Geist und Wahrheit anbeten. Kapitel 6, 63, im bekannten Kapitel 6, Vers 63. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nicht. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nicht. Die Worte, welche ich zu euch geredet habe, welche ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Das Fleisch ist nicht. Jetzt hat er aber eben gesagt, wer nicht isst mein Fleisch Und jetzt sagt er, das Fleisch nützt nichts. Dürfen wir die einfache natürliche Frage stellen, hat er je seinen Jüngern damals oder sonst buchstäblich sein Fleisch zu essen gegeben? Nein. Sondern was bei der Darbringung des Opferlammes, des Passalammes, vorschlägt war, das Fleisch musste ja am Feuer gebraten werden. Das heißt, muss durch das Gericht der Verwandlung gehen. Und erst dann das Feuer des Gerichtes gehen und erst nachher im Geiste, durch den Geist verklärtes Fleisch und verklärtes Blut, denn der Wein, der ja vom Geiste Gottes ausgewählt ist, dieses Gewächs des Weinstocks, um sein Blut darzustellen, nach 3 Tagen ist das mit dem Traubensaft geschehen. Ja, dann ist er durch das Gericht dieser Umwandlung in Geist und Leben verwandelt. Und weil dieses so hochheilig ist, um was es hier geht, ist klar, dass der Satan gerade dieses Hochheilige umso mehr in seine Gewalt zu bekommen versucht, um es eben auf den größten Missbrauch zunichte zu machen. Das war vor Gott im Allerheiligsten nur gefunden werden kann. Dass er, genau wie die Liebe, und alle die hochheiligen Dinge werden am meisten in den Schutz gezogen von Fall und von Menschen, die Gott nicht kennen. So sehen wir das Blut Jesu Christi. Nun, da schlagen wir auf das bekannte Kapitel im Gesetz in 3. Mose 17. 3. Mose 17. Wir lesen von Vers 11 an. Denn die Seele des Fleisches ist im Blute. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu tun für eure Seelen. Die Seele des Fleisches ist in seinem Blute. Vorerst zieht der Mensch vor Augen vergossenes Blut, aber dieses Blut, wer nicht trinkt, mein Blut, das ist auch wieder nicht buchstäblich der Fall. Jesus hat nicht sein buchstäbliches Blut je einem zu trinken gegeben. Nur im Blut ist ja die Seele dargestellt. Und für uns gilt für die ganze Menschheit, die Gott im Blute geschaffen hat, gilt, wes Seele sündigt, die muss sterben. Dessen Seele ist dem Tode anheimgefallen, verkauft. Und nun hat Christus sein Blut, wie wir sehen werden, das ist seine Seele, das ist das wahrhaftige Blut, seine Seele, als Lösegeld dargegeben. Er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod, lesen wir. Das heißt, genau in dem Zustand, in dem sich alle unsere Seelen befinden, in dem Zustand, in das Gebiet des Todes, in dem unsere Seelen verhaftet sind, hat er seine gottgefühlte, reine Seele ausgeschüttet. Und so kann es jetzt das geschehen, was wir zwischen David und Jonathan lesen, da verbahnt sich die Seele Jonathans, des Sohnes Sauls, mit der Seele Davids, des Mannes nach dem Herzen Gottes. Saul, wie wir sagen immer wieder, heißt im Hebräischen genau das gleiche Wort wie Sheol, bedeutet Totenreich. Tod. Nun ist Jonathan ein Sohn Sauls, das heißt ein Sohn des Todes, ein Kind des Todes, was wir alle sind von Haus aus. Und jetzt verband sich die Seele dieses Kindes des Todes, uns darstellen, mit der Seele des auserwählten Gottes, des Mannes nach dem Herzen Gottes, das ist Christus. Genauso wie Saul den David ja jahrelang verfolgten, um was? Um wessen Willen? Saul begehrte nach der Seele Davids, der Schimmel, begehrte nach der Seele, der begehrt nach der Seele des wahrhaftigen Davids, des Christus, und sie kamen in seine Gewalt. Deshalb lesen wir, du wirst meine Seele dem Schimmel nicht überlassen, sondern wieder zurückkommen lassen, befreien aus der Gewalt des Schäfers. Das ist das Anbetungswürdige. Und wir dürfen merken, immer deutlicher, wie das Opfer Jesu Christi, dass Gott in seine Geheimsprache hinein verhüllt und verborgen hat. Warum? Weil es sich um allerheiligste Dinge handelt. Da ist es dem Geiste Gottes und Gott lieber, diejenigen, die die Dinge nicht verstehen oder die eben Gott nicht gehorsam sind, die sich nicht bereit finden, sich unter das Wort Gottes als das Wort der Wahrheit zu stellen, ist es für die Betreffenden besser, dass sie die Sache nicht nur nicht verstehen, sondern dass sie sich an den Dingen stoßen, als dass sie sie auch nur von Ferne erkennen würden und dann trotzdem verwerfen würden. Wenn, also wie ich las von einem reisenden Theologen, der die Bluttheorie der Erlösung in der Bibel als Schlachthaustheorie im verwerflichen Sinne hingestellt hat. Das können wir doch nicht annehmen, so eine Schlachthaustheorie von dem vergossenen Blut und das soll nun da versuchen und so weiter nicht. Dann ist besser, sein Geist bleibt am Buchstaben hängen, nicht, indem er es verwirrt, als wenn Gott direkt von der Seele seines vielgeliebten Sohnes geredet hätte. Und dann würde er die Seele gemeint achten und verwerfen. Das wäre ungeheuer. Das Gericht, das dann vollzogen werden müsste. Aber uns will ja der Geist alles offenbaren, hat uns schon alles offenbar grundsätzlich und ist daran, uns in eine nach der anderen dieser Geheimnisse Gottes und dieser Herrlichkeiten der Verborgenen einzuführen. Und so dürfen wir erkennen, dass das Blut, wir lesen weiter, denn das Blut ist es, welches Sühnung tut durch die Seele des Opfers, des Christus. Und darum habe ich zu den Kindern Israel gesagt, niemand von euch soll Blut essen. Nämlich von Tieren, weil das von Gott aus dann eben nicht das ist, das, was es dem Geiste nach ankommt. Auch der Fremden und so weiter. Vers 13, mehrere Ausführungen. Vers 14 jetzt. Jetzt kommt die kurz zusammenfassend. Denn die Seele alles Fleisches, sein Blut, das ist seine Seele. Das ist die göttliche Gleichung, die göttliche Erklärung für das, was nun das Blut des Christus bedeutet, nämlich seine Seele. Und ich habe zu den Kindern Israel gesagt, das Blut irgendwelches Fleisches sollt ihr nicht essen, denn die Seele alles Fleisches ist sein Blut. Nun ist aber der Sohn Gottes ja Geist, Leben. Weil er sich durch den Geist geopfert hat, nach der wunderbaren Stelle im Hebräerbrief, wir schlagen Hebräer 9 an, empfängt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, ah ja, wir haben ja vorher gerade das Blut von Tieren, das vermochte das nicht auszuüben, und deshalb hat das auch verbietet, das Gesetz, dieses Blut von Tieren zu trinken. Das ist vorbehalten allein dem Blut des Christus, als Trank des Lebens der Versöhnung. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken in dem lebendigen Gott zu dienen. Da haben wir ja das Blut jetzt in Verbindung mit dem Geist. Auch das Blut Jesu Christi ist jetzt geistverklärt vorhanden, und zwar aus dem oberen Heiligtum Gottes kommen, wohin er es zurückgebracht hat aus der Gewalt des Todes. Hat er seinen Sohn zurückgebracht, den Vater dargestellt, vom Vater versiegelt worden und vollendet worden, mit Vollmacht über alle Dinge im Himmel und auf der Erde versehen. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken. Dann denken wir nur noch an das bekannte Wort: Wer an mich glaubt, das ist Johannes 7, Vers 39, 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, denn die Schrift, das Wort Gottes, ist ja Wasser des Lebens, reinigungskräftig. Und wer nun so glaubt und das in sich aufnimmt, die Worte der Schrift, die von ihm zeugen, dann kann es nicht anders sein, als dass aus seinem Leibe Ströme lebendigen Wassers fließen werden, und dann sagt die Schrift weiter, er aber redete, nachdem er von den Strömen lebendigen Wassers geredet hatte, er aber sprach von den Geistern, den die Betreffenden empfangen sollten. Also wieder Geist, Wasser und Blut. Das Blut durch den ewigen Geist und das Wasser des Lebens ist das Wasser des Lebens, ist wieder der Geist, so sehen wir, wie die drei Dinge ihr Zeugnis ist in einer Mannigfaltigkeit und Vielfaltigkeit so eins und wunderbar, wie sämtliche Farben, lichtfarbenmäßig konzentriert wieder das helle, reine Sonnenlicht dagegen. Das Zeugnis ist einstimmig. Wenn man die Ströme lebendigen Wassers betrifft, die der Herr Jesus da anführt, da wollen wir, bevor wir nun uns am Tisch des Herrn dann freuen dürfen, auf den ersten Blättern unserer Bibel nachschlagen, Kapitel 2, 1. Mose 2, Vers 10. Josef hatte eben den Menschen geschaffen, den Garten gepflanzt, den Menschen in den Garten gesetzt. Lesen wir Vers 10. Und ein Strom ging aus von Eden. Eden ist die Lieblichkeit der Gegenwart Gottes letzten Endes. Das ist Eden. Und wenn wir von Paulus lesen, dass er in indirekter Sprache von sich bezeugend, dass er in den dritten Himmel, das heißt, er fährt weiter ins Paradies, in den Garten Gottes, in den Garten Eden, nämlich im Original. Das heißt, in die Lieblichkeit und in die Wonne der Gegenwart Gottes selbst. erdrückt worden waren, da ist er doch im Geiste, in seinem Geiste mindestens, die ursprünglichste der Gegenwart Gottes zurückversetzt worden. Der Apostel Paulus. Deshalb darf er auch bezeugen für uns die Gemeinde, in einem bildlichen Sinn sind wir ja der Garten Gottes. Der Garten Gottes. Eben die zentrale Kirche, der Neuschöpfung, wir können nicht dafür, aber nicht so. Und für uns kommt aus dem Herzen und aus dem Geiste Gottes ein Strom, ein Geist, ein Gott, ein Vater, eine Taufe und so weiter. Die für uns ein Strom, die aus und in der Lieblichkeit der Gegenwart Gottes, um den Garten zu bewässern. Wir sind der Garten Gottes, der neue Schöpfung. Und von da aus, und jetzt heißt, und von dort aus teilte er sich und wurde zu vier Flüssen. Das sind jetzt Ströme. Das heißt, wenn die Gemeinde Jesu Christi vollendet sein wird, dann ist sie getränkt mit dem Geiste, wie wir lesen, und gesättigt mit dem Geiste. Und dann kann sie nach, für die ganze Schöpfung, nach allen vier Himmelsrichtungen. Wir sind ja der Leib des Christus. Aus dessen Leibe werden dann Ströme lebendigen Wassers fließen in die ganze Schöpfung, in alle Völkerreiche, in alle Gerichtsgebiete, um sie zu bewässern. Dann kann am Schluss der Geist und die Braut sprechen, wen da dürftet, der kommt. Bevor er aber kommt, muss das erst widersprechen, kommt. Und dann kann er kommen, wer will, der komme und nehme das Wasser des Lebens und sonst. Und wer das den Ruf gehört hat, seinen Hintermann weitergemeldet hat, der darf auch kommen, dann ist er so gereinigt und so erneuert, dass er dann durch die immer offen stehenden Tore Jerusalems eintreten kann in die Stadt Gottes, die natürlich ihrerseits wiederum, weil es zu der Neuschöpfung angehört, das Wachstum Gottes wächst. Geht immer weiter. Und so fühlt Gott zuletzt, wenn es möglich wäre, seine Unendlichkeit mit unendlichen Herrlichkeit. Mal zurückkommen auf den Farbenreichtum, den Gott uns bereitet hat. Und erinnern uns an das gewaltige Wort in Epheserbrief, das wir miteinander aufschlagen wollen. Epheser 3, lesen von Vers 9. Da ist eben die Rede von dem unauspassischen Reichtum des Christus unter den Nationen, den Paulus verkündigen dürfte, und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott. Also Dinge, die in Gott selbst verborgen sind, sind uns geoffenbart, geschenkt. Die sind mit den Tiefen der Gottheit. Verborgen war in Gott, das Geheimnis, der alle Dinge geschaffen hat, auf das jetzt den Fürstentümern und den Gewalten inmitten der himmlischen durch die Versammlung kundgetan werde die gar bundfarbige Weisheit Gottes. Nach dem ewigen Vorsatz, dem Vorsatz der Erde, den er gefasst hat in Christo Jesu, unserem Herrn. Christus ist uns, wie wir lesen und dürfen, in erster Linie ja aufgemacht zur Weisheit. Und als Weisheit Gottes bezeugt uns die Schrift Alten Testamente schon reichlich, war der Sohn in ganz besonderer Weise eingesetzt. Die Bundfarbigkeit der Weisheit Gottes. Es gibt ja auch eine Weisheit dieser Welt, dieses Kosmos. Leider Torheit fordert. Wir dürfen sehen, an dem, was wir sehen, eines lernen, nämlich, dass Gott sich an dem, was man sieht, was er geschaffen hat, an sich war, nicht geringes, wie er damit offenbar als seine Gottheit und seine ewige Kraft. Paulus schreibt an einer besonderen Stelle, aber doch eine allgemein gültige göttliche Ordnung und Weise lehrt euch nicht schon die Natur, also. Und so sagen wir, dass die regelmäßigen Farben, die jedes Kind kennt und so schon, in ihrem Querschnitt nicht geringeres darstellen als in Lichtstruktur, in Lichtgestalt, die Farben, die Farbenstufen ordnen, wie sie vor Gott die richtige ist, die von Gott geordnete ist. Von Rot aus dem Anfang ist jetzt in unserem Rot. Was wir hier haben, ist jeweils ein Schwerchen nur. Und was hier im Kleinen dargestellt ist, ist maßstäblich das, für hier gesehen, was an Strahlenskräften nach dieser Seite der roten Seite und an Strahlenskräften dieser Seite der violetten Seite sich weiter auswirkt von all diesen Wellenlängen und Schwingungen, Schwingungszahlen sind unser Auge nur den Ausschnitt. Auf der Seite des Rot ist die nächste Strahlkraft, die wir aber nicht sehen, die aber gewaltig wirksam ist, das Ultrarot. Und auf der anderen Seite das Infrarot. Und hier hat Gott wieder geschrieben, Sonne, Sonne, Regenbogen scheiden gleichsam in eine linke und in eine rechte, in zweierlei Arten von Strahlungskräften. Wir wissen, dass das Infrarot und die entsprechenden Strahlen, wir, Ultraviolett, Röntgenstrahlen, Gammastrahlen, Radioaktivstrahlen, kosmische Höhenstrahlen und so weiter. Das sind Strahlkräfte,
die vorhandene Substanzen, vorhandene Moleküle und die mir geordnet sind, auflösen können oder verwandeln können.
Das sind verwandelnde Kräfte, ungestaltende oder zerstörende Kräfte, weil wir, die Infraroten, haben es zuerst gesehen,
mit erhöhter Hitze. Das Infrarot.
Das sind dann die Wärmestrahlen, zuerst dann die Radarstrahlen, die Ultrakurzwellen, die Kurzwellen, nicht zu langsam, Wiederverschwellen. Und was davor wird, liegt in dieser Form. Das sind dann die kleinen Schwingungsstrahlen, die wenigen Gewinnen in der Sekunde und dann die entsprechenden Wellenlängen, die entsprechend lang sind. Deshalb Langwellen, Mittelwellen und so weiter, je mehr wir denken. Infrarotstrahlen kommt, ist das immer schon Infrakurzwellen. Dann haben wir hier Infrarot und auf der anderen Seite Infraviolett. Das ist ja nicht mehr Sonne, entspricht dann wieder das dem Holz, das wir hier ja immer wie im Regenbogen in der Mitte haben. Das heißt, was heute der gesamten Wissenschaft ein Ende übergeben hat, leider können wir nicht gut sagen, zu freien Händen übergeben hat. Das würde er gerne tun, aber leider ist das nicht der Fall. In die Hände gelegt hat, ist eine Gottesoffenbarung, eine einmalige, wie sich Gott den Wissenden und den Weisen dieser Welt noch nie geoffenbart hat. Das alles beruht auf einer festen, vorliegenden, gewaltigen Rechnung. Mit ganz wunderbar geordneten Rhythmen. Das heißt, jeder, der in die Linie vorbringt, wissenschaftlich, kommt mit nichts durch als mit Rechnen. Und deshalb offenbart sich Gott als der, der alle die Dinge zuvor berechnet hat, müssen wir einmal ganz positiv sagen, Gott ist der Erste, der sich hingesetzt hat und die Kosten überschlagen hat, alles zuvor berechnet hat. Alles mathematisch geordnet hat. Der ganze Schöpfung. Für wen nun zu diesem wunderbaren, für eure unsichtbaren Kräften und Ordnungen? Ich darf hier nur noch einmal daran erinnern, dass unser wunderbarer Ausdruck Wort Gottes, Logos Theon, Jesus, genauso übersetzt werden muss, nicht nur kann. Rechnung Gottes. Unsere Bibel in den Urtexten, die sich im Geist Gottes eingegeben worden sind zuverlässig bis auf jeden Buchstabe, denn jeder Buchstabe im Alten Testament ist ja eine Zahl gleichzeitig. Die ganze Bibel kann als Rechnung einmal durchstudiert werden, nicht als Literatur. Okay, als Rechnung. Sei es als Kostenvoranschlag, sei es als Journal, sei es als Schlussabrechnung und Berechnung aller Dinge.
Wir beachten rasch diese drei Stücke von unserem Regenbogen. Die hat Gott miteinander unlösbar verbunden. Ist nicht die Sonne für unsere Welt, da ist Licht. Der Mensch ist ein Zeichen Gottes.
Schuhe darf nicht erweichen. Und was hat die Schrift vom Auge? Ist die Lampe oder das Licht des Leibes? Und haben wir gesehen, dass wenn ein Beobachter den Regenbogen so in einem Halbkreis zieht, heißt das, er steht genau hier, um die Sonne, die den Regenbogen entwirft, in den feinen Wasserbläschen in der Luft, ist genau im Moment am Untergehen. Denn der Mittelpunkt jedes Regenbogens liegt in der Verlängerung vom Stand der Sonne, geht durch das Auge des betreffenden Beobachters und dort ist der Mittelpunkt. Wenn der Regenbogen nur so flach ist, was heißt das? Dann ist der Mittelpunkt da unten, ich stehe da, dann ist die Sonne hoch oben noch. Du hast doch das Licht der Welt und das Auge. Und von diesem Licht der Welt, von der Sonne, lesen wir uns bei 19. Vor seiner Wut, im Sonnenball, vor seiner Wut ist nichts geworden. Also Christus, das ist der Welt. Nichts geworden. Und vor dem Auge Gottes ist auch nichts verborgen. Das ist beides Licht. Wie hat Gott zwischen dem Licht der Welt als Ausstrahlungspunkt in jedem Auge, jedem Lebewesen ein Zeichen, ein Gotteszeichen in die Wolken projiziert? Eine wunderbare Projektion. Ein Zeichen, das für nichts Geringeres das Gotteszeichen ist, als dafür, dass Gott mit mir einen Bund gemacht hat mit allem Fleisch. Mit allem Fleisch. Und die Bedingung des Fleisches ist bekanntlich Feindschaft über Gott. Mit allem Fleisch hat er einen Bund gemacht. Wir müssen einmal ja feststellen oder uns aus der Schrift sagen lassen, Gott hat ja da kein Fleisch gefragt, ob es werden will. Sondern in des Willens Gottes Willen ist alles geworden, was geworden ist. Hat niemand gefragt. Ist es nicht als gerecht, wenn dann Gott sich erlaubt, mit allen einen Bund zu machen, ohne sie vorher zu fragen, ob sie einverstanden sind mit dem Bund? Besonders wenn er in diesem Bund eine Garantie übernimmt für jede Klaue und jeden Wurm, auch wenn er zertreten ist und bereitwillig zum Staub zurückgekehrt ist. Alles bleibt. Die ganze Schrift. Dann sagen wir, das werden wir überspringen im Augenblick, um hier bei, ja, das ist ein deutsches Stimme. Daran erinnert, dass das, was der Regenbogen darstellt, in der Farbenordnung Reihenfolge im Querschnitt, was hier dargestellt ist, ist gleichzeitig das, was Gott so in die Hände der Menschen noch besonders gelegt hat, ein Sonnenstrahl in einem dunklen Raum, das Grundlage für sich brechen lässt in diese genau gleiche Farbenordnung Reihenfolge wie beim Regenbogen am Himmel. Ich rufe den Himmel, also den Himmel und die Erde zu zeugen. Nachdem Gott dieses Wunder fand, in die Hände der Wissenschaft, des Wissens der Menschen gelegt hat, die leider meistens, größtenteils, nicht nach ihm fragen, es nicht für gut finden, diesen wunderbaren Gott in Erkenntnis zu haben.
in die Hände gelegt hat, hat er ihnen geoffenbart, Herrlichkeiten geoffenbart, die die einer von allen selbst bezeugt, bekannt hat. Das, was hier nun erzählt wird, ist unerschrocken. Ist unerschrocken. Während die Sonne am Himmel nicht mehr sagen kann, als dass da Licht und Wärme ausgestrahlt wird und Leben dargereicht wird. Aber weitere Einzelheiten, Geheimnisse werden weiter nicht gelüftet. Aber im gebrochenen Sonnenlicht. Christus ist das Licht der Welt. Beim Kreuz wurde er auch als das Licht der Welt gerufen. Und von dem Augenblick an ist das, was Gott durch das gebrochene Licht, den getöteten Christus, die offenbaren Vermacht, noch unausforschlicher. An Reichtum und Vielfaltigkeit als das, was ein Zeichen am Himmel und da im Spektrum in die Hände der Menschen gelegt ist. Nur für die als Repetition. Jedes Element, das es gibt, von den Rundelementen, es sei ein feste oder gasförmige oder flüssige Elemente, sind im Regenbogenquerschnitt an ganz bestimmten Stellen platziert. Das Grün zum Beispiel hier herum, das Natrium auch hier herum und Wasser, Kupfer oder Eisen oder Erz oder Helium oder die Gase, Sauerstoff, Wasserstoff und die Elemente aller Menschen. Nur von den verschiedenen Elementen hat verschiedene Kräfte von Gott reserviert erhalten. Und die Summe aller Elemente, das heißt, das kann nur dann gesehen, erkannt werden, wenn die betreffenden Elemente im leuchtenden Zustand, im glühenden Zustand gebracht werden, dem Moment, wo sie dann ein Licht ausstrahlen, ihrer Eigenart entsprechen, platziert sich jedes Element irgendwo, und zwar an einer Stelle, zum Beispiel das Natrium, ganz deutlich hier bei Geld, das Gold auf und so weiter. Jedes hat seinen besonderen Platz, aber nicht nur an einer Stelle, sondern ist mit ganz an verschiedenen Orten von dort hingesetzt. Das heißt, tatsächlich ist im Regenbogen die ganze Schöpfung drin. Denn die ganze Schöpfung besteht nun einmal aus diesen Elementen. Nicht nur das, sondern jede Farbe, die nun beim Regenbogen nicht eins bis sieben so schön abgeteilt sind, zum Glück, sondern das sind unendlich feine und viele Übergänge, lebendige Übergänge. Es fehlen keine Farbnuance, die es gibt im Regenbogen. In wunderbarer Mischung, in göttlicher Mischung. Es gibt eine übergöttliche Mischung, auf geistliche Weise Vermischung. Es gibt eine wunderbare göttliche Mischung oder Vermischung. Das sagt uns auch der Regenbogen. Nicht nur das, sondern jeder Zustand des Geistes, der Seele, des Leibes, des Gemütes, des Gefühls, alles ist platziert. Wenn ich rot sehe, dann habe ich doch zu halten, anzuhalten. Grün, grün ist nicht. Das sind noch unsere höchsten technischen sozusagen Errungenschaften. Von dem Auszug nur als in die Augen strengen. Auch was irgend es in der Schöpfung gibt, ist hier sichtbar, festgehalten und zuvor geordnet in Herrlichkeit. mit der Verheißung, eine solche bundfarbige Herrlichkeit wird Gott erreichen mit dem, mit der Schöpfung, die Fleisch geworden ist, Feindschaft wieder Gott. Dann hat er ihr zugesagt. Nachdem wir das geachtet haben, müsste ja auch der Schöpfungsbericht in 1. Mose 1, denn wir wollen ja Wiederherstellungsbericht einer versunkenen Schöpfung, irgendwie sich einordnen lassen in diese Farbenskala. Und finden tatsächlich am 1. Tag, da lesen wir, dass der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und dann das erste, was Gott sprach und werden will, ich werde mitten aus der Finsternis. Der Gott, der aus der Finsternis, das ist Licht. Licht. Wir sehen, warum die Erde Finsternis und Geld Licht. Ich werde Licht. Wir sagen, Gott sieht das Licht von der Finsternis. Warum wir Geld und Erde zusammen sind, verändern wir uns ja mit der Begründung, dass Erde die Komplementärfarbe von Geld ist und Rot von Grün und Orange von Blau. Also, wie vor allem Gegensatz haben, wieso komplementär, das sind dann die positiven Stimmungen. Am zweiten Tag setzte Gott die Feste der Himmel inmitten der Wasser und schießt die Wasser von den Wassern. So. Dann ließ er die Erde aus den Wassern erscheinen und pflanzte Gras, Kräuter und Bäume. Das Grün. Und hier in der Mitte, am 4. dritten Tag. Am 4. Tag die Himmelslichter, sondern auch die Sterne. Und am 5. Tag, also da Licht, das ist die Zeichen für das Licht und die Lichter, den Geist und die Geister. Das Leben und die Leben. Dann kommen die Tiere, Fische und Vögel, jetzt kommt das blutige Tier auf der Seite. Fische, Vögel, dann die Erdtiere, am 6. Tag die Erdtiere und zuletzt der Mensch, eine lebendige Seele, sein Blut, das ist seine Seele. Und dann beachten wir noch diese wunderbare Ordnung. Auf der Seite ist Sauerstoffbedarf. Eine Kohlensäurebedarf. Sauerstoffproduktion bei den Bäumen und Kräutern. Auf der Seite ist Sauerstoffverbrauch und Kohlensäure Ausscheidung. So haben wir die eine Seite und die andere Seite, die sich wunderbar gegenseitig zu einem ganzen Perpetuum mobile erwähnt, die wir ja beim Goldenen Leuchter ausfüllen dürfen. Dann machen wir den Sprung, den Südzoller zurück und dürfen sehen, dass Gott, der gesprochen hat, drei sind es, die da zeigen, was das ist.